dich einmal kurz vorstellen zu dürfen. Wir beide kennen uns schon relativ lange. Und damals bist du, ich nenne das gerne so, in einem Basisberuf im Gesundheitswesen tätig gewesen. Magst du einmal sagen, du hast zwei Berufe gelernt, so als Gesundheitsberufe primär, was du damals gemacht hast?
Ja, ich hatte ursprünglich, also ich wollte immer Logopädin werden und das habe ich dann auch geschafft, aber damals gab es noch sehr wenig Ausbildungsstätten, Berufsfachschulen, damals noch für Logopädie. Und so habe ich keinen Platz bekommen die ersten Jahre und habe dann erstmal Arzthelferin gelernt. Und dann bin ich, habe ich dann endlich noch doch noch einen Platz bekommen und habe dann Logopädin gelernt und war dann auch Logopädin, Lehrlogopädin an der Klinik in eigener Praxis. Genau, das war so meine. Der Anschluss zu christlichem Gesundheitswesen, wo ich dann eigentlich den Kontakt gefunden habe zu.
Ja. Und dann hast du eine Wendung genommen, hast gesagt, ich möchte gerne einmal in die Beratung rein, in das Coaching reingehen. Was hat dich damals bewogen und wie ist dein Weg dann weitergegangen?
Eigentlich lief das über Gemeinde und das Thema Gemeindeentwicklung. Ich habe dann mich interessiert, eben wie kann man eine Gemeinde weiter, Kirchengemeinde weiterentwickeln und Organisationsentwicklung. Und bin dabei auf das Thema natürliche Gemeindeentwicklung gestoßen, habe da auch die Zertifizierung gemacht und über den Weg bin ich auch mit Xpand in Kontakt gekommen. Da kannte ich auch vorher schon einige aus der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche und waren, ja, da wurde ich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, was gemeinsam zu entwickeln. Und so bin ich dann zu Xpand gekommen und dort dann in die Beratung eingestiegen. Und am Anfang habe ich hauptsächlich Organisation, Praxen hauptsächlich und dann aber auch Krankenhäuser und Therapeutenpraxen und so weiter beraten und dann aber auch eben andere Organisationen. Inzwischen ist es sehr gemischt. Immer noch auch aus dem Gesundheitswesen, aber eben auch aus anderen Branchen.
Du hast dich dann selbstständig gemacht, das ist ja auch nochmal ein Schritt gewesen und bist weiter beratend tätig. Magst du einen Satz sagen zu dem kleinen Unternehmen, was du leitest?
Ja, also ich war ja von Anfang an selbstständig. Es ist ja bei den meisten Beratungsnetzwerken, wie Xpand ja auch eins ist, so, dass man da als selbstständiger, freiberuflicher Berater tätig ist. Und das habe ich dann eben weiterentwickelt und irgendwann haben sich dann unsere Wege getrennt, Xpand und meine. Ich habe dann selber Mitarbeiter gehabt und hatte dann auch also bei Xpand ist man eher freier Trainer und ich wollte gerne was mit angestellten Mitarbeitern aufbauen und das habe ich dann eben so gemacht. Mein Mann und ich, hatten schon immer so den Traum, einen Hof, einen Resthof mal irgendwie zu kaufen und umzubauen, auch zu so einem kleinen Zentrum für Beratung und Schulung. Das haben wir dann auch umgesetzt. 2011 haben wir den Hof gekauft und seitdem leben wir jetzt eben im Norden von Bayern. Vorher waren wir in Oberbayern. Die Kinder sind inzwischen auch hierher gezogen, meine Eltern sind inzwischen auch hierher gezogen. Ja, wir infiltrieren gerade hier die gesamte Gegend sozusagen. Und ja, ein bisschen was werde ich nachher nochmal erzählen, weil gerade das mit meinen Eltern war ja auch so ein bisschen der Auslöser, warum ich mich mit dem Thema demografischen Wandel und so weiter stärker beschäftigt habe.
Ja, danke. Da gibt es uns schon den persönlichen Zugang zum Thema Caring Community. Hochspannend. Ich freue mich von dir zu hören. Ich bin ganz neugierig. Wir hatten in der kleinen Vorbesprechung festgestellt, dass das technisch ein bisschen anspruchsvoller ist heute, sodass ich jetzt deine Folien aus dem Netz runtergeladen habe und ich versuche mal zu teilen unseren
Ja, mach
Bildschirm. Du
das.
legst los, ja?
Ja. Genau. Schauen mal.
Geht
Ja,
es so?
wunderbar. Das klappt doch gut.
Gut.
Genau, ältere Menschen in Caring Communities begleiten als Titel. Also ich habe mich dem Thema eher ja erstmal von der persönlichen Seite her genähert. Okay, genau. Ich glaube, du da brauchst nur unten immer auf diese Pfeile klicken, die unter dem Bild sind. Da, genau. Da kannst du mal eins weitergehen vielleicht. Jawohl. Und nochmal klicken. Und so ist auch jetzt so die Dreiteilung heute für den heutigen Abend entstanden. Also ich möchte ein bisschen euch mit hineinnehmen in das, was mich persönlich berührt hat, wie ich zu dem Thema überhaupt gekommen bin. Und dann war in der Folge, war es eben so, dass ich mich mit den Realitäten im Außen mehr beschäftigt habe. Und ja, dann ist es so, dass was wir dann getan haben hier in der Gegend oder was wir gerade beginnen zu tun, sagen wir mal so, das ist dann der dritte Teil, wo wir dann von da aus anschließend dann in die Kleingruppen gehen. Wenn du mal eins weiterklickst. Also angefangen hat es so, dass mit dem persönlichen Bezug, ich war schon länger mit meinen Eltern im Gespräch und daraus sind dann Entscheidungen resultiert. Aber das Leben ist noch mal ein bisschen was anders als was wir so planen. Das ist dann der zweite Teil, den ich jetzt hier drin habe. Und dann, wie erste Ideen entstanden sind. Wir mussten mit den Gegebenheiten zurechtkommen und daraus sind dann diese drei Unterpunkte entstanden. Jetzt darfst du wieder eins weiterklicken. Genau. Ja, es war so, also mein Vater hat schon seit längerer Zeit den Pflegegrad 3. Und da gab es auch im Vorfeld eben schon Entscheidungen, die meine Eltern, was auch nicht selbstverständlich ist, ich bin da sehr dankbar dafür, dass sie sich schon Gedanken gemacht haben über Patientenverfügung, Vorsorge, Vollmacht und so weiter. Werdet ihr wahrscheinlich aus dem Gesundheitswesen kennen, dass das nicht jeder hat, leider. Und dann waren mehrere Krankenhausaufenthalte. Und dann war es eben die Situation, dass ich immer wieder geredet habe und gesagt habe, wie stellt ihr euch das im Alter vor? Und dann so ganz fränkisch, ich weiß nicht, wer vielleicht fränkisch kann, da heißt es hier immer so, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Also schauen wir mal, dann sehen, werden wir es schon sehen, auf Hochdeutsch übersetzt. Und auch mehrere Krankenhausaufenthalte haben da erstmal nichts dran geändert. Im Mai 2022 hatten meine Eltern, das ist ein Foto von den beiden an ihrer diamantenen Hochzeit, da war es immer noch so, dass sie sich noch nicht entscheiden konnten, aber mit der Geburt des dritten Urenkelkindes, das ist das erste Kind meiner Tochter, ja genau, meiner Tochter, im November 22 war dann also, haben sie sich durchringen können zu der Entscheidung, hier zu uns herzuziehen. Also auch den Vertrauten, über 50 Jahre lang waren sie eben in dem Ort vorher und haben sich dann eben entschieden, umzuziehen. Und wir parallel dazu haben uns entschieden, nochmal zu bauen, rollstuhlfreundlich zu bauen. So auch finanziell war das schon nochmal eine große Herausforderung. Aber das waren so die ersten Entscheidungen. Und wenn du mal eins weiter klickst. Und nochmal, dann gehen wir da auf das Leben, genau. Wir haben dann im Mai 23 ist meine Mutter gestürzt und wir mussten relativ zügig entscheiden, was machen wir denn jetzt? Und haben dann erstmal einen provisorischen Einzug bei uns vorgenommen. Aber also sie haben sich sehr stark einschränken müssen. Im Nachhinein denke ich, es war gar nicht mal so schlecht, weil dann war der Umzug in das neue Haus, in den Neubau, war dann eigentlich eine Vergrößerung. Das wäre sonst von ihrem ursprünglichen Wohnort aus gewesen, eine Verkleinerung gewesen. Aber so wurde es als sehr positiv wahrgenommen. Und jedenfalls haben wir dann umgebaut, erstmal dort, wo sie provisorisch eingezogen sind und haben parallel den Neubau vorangetrieben. Und hier seht ihr auf dem Bild einen kleinen Teil der Großfamilie. Da haben wir auf der Grundplatte ein kleines Picknick veranstaltet, um schon mal so ein bisschen irgendwie zu feiern, dass es weitergeht mit dem Bau. Es hat sich dann nochmal hingezogen und der Einzug war dann im November 2024, also jetzt ein gutes Jahr her. Und in der Zeit begann einfach so dieser für mich der Alltag zwischen Beruf, Familie und Pflege. Also einerseits voll berufstätig und voll heißt in dem Fall so durchschnittlich 50 bis 55 Stunden die Woche. Dann die Familie, Enkelkind, Kinder. Zweites Enkelkind war unterwegs und gab auch Probleme in der Zeit. Und eben meine Eltern mit ihrem Umzug, neue Umgebung und alles anders und eben auch ja, pflegebedürftig. Das war alles unter einen Hut zu kriegen. Mal eins weiter. Daraus sind dann eben die ersten Ideen entstanden. Wieder eins weiter. Genau. Die größte Schwierigkeit hier bei uns auf dem Land, wir sind jetzt in einem Dorf, das sind, hat 200 Einwohner, keine Infrastruktur, also keine, was es gibt, ist ein Briefkasten und ein Defibrillator. Ansonsten gibt es eigentlich nichts. Und meine Eltern, speziell mein Vater, ist überhaupt nicht mehr mobil und meine Mutter hat noch ein bisschen, ist noch ein bisschen Auto gefahren, war aber in der vertrauten Umgebung zu Hause war das noch möglich, aber hier war für sie alles anders und kein Mittelstrich in der, auf der Straße und solche Sachen, alles ein bisschen schwieriger. Und das hat einfach zur Folge gehabt, dass ich versucht habe, Lösungen für diese Dinge wie zum Beispiel Bankbesuch, Kontoauszug holen oder Bestellungen, Arztpraxen hinkommen oder ein Rezept abholen, von der Apotheke holen. Das war, musste immer alles mit dem Auto sein oder hätte mit dem Auto sein müssen. Und dann war der erste Schritt für mich, das einfacher zu machen, dass ich ganz viele digitale Dienste angefangen habe zu nutzen und auch mit ihr zusammen zu nutzen. Also da ist meine Mutter auch jemand, die da noch offen ist für viele Dinge und hat sich wirklich noch umgestellt auf Online-Banking. Also sie ist jetzt, wird jetzt in diesem Jahr 87 und das war für sie schon eine Herausforderung, aber es ist noch gut gelungen. Und eine zweite Sache, die wir angefangen haben, dass ich gesagt habe, wir müssen mal gucken, wie das mit dem Einkaufen hinhaut und haben einen Lieferdienst gefunden, der sich bereit erklärt hat, hier anzureisen und hierher zu liefern, was nicht selbstverständlich war, weil wir eigentlich außerhalb des Lieferbereichs liegen. Aber das heißt, dass wir praktisch online bestellt haben und der liefert dann hierher. Inzwischen gibt es da auch eine Einkaufsgemeinschaft, erzähle ich nachher noch mal ein bisschen mehr dazu. Und auch, was wir auch gemacht haben, das waren so die ersten Sachen, die ich umgesetzt habe, war diese Notrufuhr für meinen Vater, weil der nämlich immer noch gerne mit dem Rollstuhl unterwegs ist. Aber hier ist es dann ein bisschen schwierig und die Handynutzung ist für ihn nicht mehr so leicht. Und dann haben wir eben so eine Notrufuhr angeschafft, die dann helfen kann, ihn wieder zu finden, wenn er irgendwo hingefahren ist oder eben auch, wo er dann sich melden kann, wenn irgendwas nicht passt oder stimmt. Das waren so die Dinge, genau. Parallel dazu hatte ich Kontakt bekommen mit einem Team, das sich mit dem Thema, ja, Herausforderungen des demografischen Wandels beschäftigt. Und das bestand oder besteht aus einem Sprecher einer kommunalen Allianz. Das ist ein Bürgermeister von 9 Kommunen, dann einer Leiterin der Gesundheitsregion Plus beim Landratsamt und dem stellvertretenden Landrat und einem Seniorenbeauftragten. Und da kam ich dann jetzt noch dazu. Also wir waren dann zu fünft und haben uns mit den Themen auf einer anderen Ebene beschäftigt. Und da kannst du jetzt nochmal wieder weiterklicken. Na Gott, nochmal. Ja, Augenblick, ich muss erst selber weiter gucken. Genau, wir schauen uns jetzt die Zahlen an. Und das sind jetzt mal Zahlen direkt von unserer Kommune hier. Einen Klick weiter, bitte. Genau, ihr seht jetzt hier die Bevölkerung im Markt Oberscheinfeld, also zu dem gehören wir. Die Gesamtbevölkerung wird leicht abnehmen. Also von 2019 bis 2033 sind alles Daten vom Statistischen Bundesamt. Die Altersgruppe der 65 Jahre und älter wird von 274 Einwohnern auf 400 Einwohner steigen. Also leichter Rückgang der Gesamtbevölkerung, deutlicher Anstieg der Altersgruppe über 65. Der relative Anteil der Altersgruppe 65 Jahre und älter wird von 24,2 auf 37% steigen. Und die Zunahme der über 65-Jährigen um 46% bis zum Jahr 2033. Als ich das erste Mal diese Zahlen gesehen habe, das war bei einer Vorbereitung für einen Workshop, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also das ist ja, das wirft ja wirklich größere Probleme auf. Und da wurde mir das zum ersten Mal so bewusst, dass das wirklich schon eine wirklich große Herausforderung da auf uns zukommt, mit der wir uns wahrscheinlich eigentlich hätten schon früher beschäftigen müssen, aber ja, wenigstens möglichst schnell jetzt damit weitergucken könnten. Wenn du mal eins weiterklickst. Es wird mehrere Folgen haben. Zum Beispiel soziale Folgen. Bei uns konkret heißt das zum Beispiel, wir werden einen erhöhten Bedarf an altersgerechten Wohnformen und barrierefreiem Wohnraum haben, steigende Nachfrage, Veränderungen im sozialen Gefüge, Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung von ehrenamtlichen Engagement. Also das merken wir jetzt schon. Zum Beispiel ist bei uns relativ häufig so, dass so auf 200 bis 250 Quadratmeter Wohnfläche vielleicht ein oder zwei Personen leben, die und das auch nicht barrierefrei. Oft bewohnen die dann nur das untere Stockwerk, wo sie halt nicht die Treppen hoch müssen oder so. Und die Häuser hier, die sind ja älter, die sind auch nicht so gebaut, dass man die so leicht umbauen könnte, altersgerecht oder so. Eine weitere Folge ist zum Beispiel der Pflegebedarf. Wenn wir den decken wollen für uns, wenn wir in Rente und dann in Pflege sind, dann müsste ab heute jeder fünfte Berufsanfänger in der Pflege anfangen. Also von der Klasse mit 20 Schülern oder so, die abgehen von der Schule, müssten vier in die oder von 25 eben fünf müssten dann in der Pflege anfangen. Das ist ja völlig unrealistisch. Das wird so nicht sein. Also wir müssen uns da was überlegen. Ja, und was das Ehrenamt anbetrifft, was ja jetzt noch vieles auch auffängt, ich bin in einem Gartenbauverein und ich bin mit 62 das jüngste Mitglied gewesen. Inzwischen haben wir ein neues Mitglied, was jünger ist als ich, aber ansonsten sind alle älter als ich. Also von daher mal selber auch gucken, wo bin ich denn unterwegs, wo merke ich diese Folgen? Gehen wir mal eins weiter. Es wird einen großen Bedarf geben, was die Leerstände anbetrifft, Herausforderungen in der Nahversorgung und die Infrastruktur anzupassen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Dorferneuerung, aber das zieht sich alles hin. Es ist schwierig, das ordentlich hinzukriegen. Bei uns im Ort ist ein Leerstand des ehemals reichsten Hofes und viele Leerstände. Es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten vor Ort. Die vorhandenen Dorfläden von früher haben alle zugemacht. Auch die Gastwirtschaften machen inzwischen mehr und mehr zu, weil sie auch kaum Personal finden. Also das wird auch noch Probleme bereiten. Nochmal eins weiter. Und es wird auch wirtschaftliche Folgen haben. Der Rückgang der erwerbstätigen Bevölkerung wird und damit natürlich auch der Fachkräftemangel, der wird aber auch eine große Auswirkung zum Beispiel auf die Renten haben. Es ist ja so, dass bei uns das Rentensystem so gestrickt ist, dass die Erwerbstätigen immer die jetzigen in Rente finanzieren. Anfang der 60er Jahre kamen auf einen Rentner sechs Erwerbstätige. 2021 kamen auf einen Rentner zwei Erwerbstätige. Und in 2055 ist die Prognose, dass das Verhältnis auf einen Rentner sind 1,3 Personen, erwerbstätige Personen. Also das heißt ja, dass 1,3 oder sagen wir meinetwegen 1,5 Menschen müssen das Einkommen oder die Rente für einen einzigen weiteren erbringen sozusagen. Und es gibt jetzt schon in den Gesprächen mit Älteren, habe ich jetzt schon gehört, dass jüngere Leute sagen, ja, du kostest doch einfach so viel. Und das wird wahrscheinlich auch auf die Sicht auf Alter und auf alte Menschen und die Wertschätzung von Alter eine große Auswirkung haben. Also das hat mich sehr beunruhigt, als ich das gehört habe, dass also solche Aussagen jetzt schon manchmal kommen. Und das wird sich wahrscheinlich noch verschärfen. Und ich glaube, da haben wir auch als Christen einen Auftrag, dem auch ein Stück weit entgegenzuwirken vielleicht. Und ich komme nachher noch mal ein bisschen ausführlicher drauf. Wirtschaftliche Folgen darüber hinaus sind natürlich die anderen Nachfragestrukturen. Also es werden andere Angebote nachgefragt werden. Also zum Beispiel ganz schlicht Fußpflege wird, die auch ins Haus kommt, das wird wahrscheinlich eine größere Nachfrage haben, als es heute der Fall ist. Aber natürlich auch andere Angebote. Und die Kommunen haben jetzt schon Schwierigkeiten mit den Finanzen durch die steigenden Sozialabgaben bei gleichzeitig sinkenden Steuereinnahmen. Dazu muss man so ein bisschen dann sich mal damit beschäftigen, wie, woher denn eigentlich die Einnahmen von den Kommunen kommen. Aber ein Großteil kommt eben auch über die Steuereinnahmen rein. Und wenn dann weniger erwerbstätige Bevölkerung da ist und auch weniger Gewerbe wahrscheinlich, wo Gewerbesteuer herkommt, dann wird das auch noch mal ein Problem werden. Gehen wir mal eins weiter. Die Themenfelder, die wir hier haben, habe ich jetzt mal so beispielhaft reingenommen. Die können wir relativ schnell, glaube ich, durchgehen. Einfach mal so die Überschriften anschauen. Ich werde nur ein paar wenige Worte dazu sagen. Können wir später auch noch mal in Detail reingehen. Wir gehen mal auf das erste Themenfeld, einen Klick weiter. Infrastruktur für die Lebensversorgung, insbesondere auf dem Land, total schwierig. Also da ist ja auch die Idee für diese Einkaufsgemeinschaft entstanden. Das war auch so eines der ersten Dinge, die wir umgesetzt haben, dass wir das für zwei Orte eingeführt haben. Aber in anderem Ort gibt es einen Mittagstisch. Dann kann man natürlich Lieferdienste auch fürs Mittagessen oder so haben. Wird oft nicht so angenommen, wie man sich's wünschen würde wahrscheinlich, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Und weiter. Die Verbesserung der Mobilität. Da wurde hier im Landkreis auch schon was angefangen, nämlich dieses Nea Mobil, was ich hier mal als Foto reingemacht habe. Das wird aber von der Bevölkerung kaum genutzt. Wer es nutzt, sind die Menschen aus der Ukraine, die hergekommen sind und auch Schwierigkeiten mit der Mobilität haben. Die nutzen das relativ häufig und gut. Aber so die Urbevölkerung, sage ich jetzt mal, die Einwohner, die tun sich da sehr schwer damit. Und da müssen wir wahrscheinlich, also der Ansatz, den wir jetzt hier überlegen, ist, dass wir Konzepte entwickeln, wie wir das erleichtern, dass das angenommen wird. Weniger noch mehr Angebote oder andere Angebote, sondern wie können wir es erreichen, dass Menschen das auch mal nutzen und die Scheu davor verlieren, es als zu nutzen. Mal den nächsten Punkt. Altersgerechter Wohnraum, habe ich schon so ein bisschen was dazu gesagt. Ein wichtiges Thema ist auch das Thema Haushaltshilfe. Also auch hat ja mit Wohnen zu tun, habe ich jetzt mal hier mit reingepackt. Abgesehen davon, dass wir gucken müssen, wie können wir das Wohnen so gestalten, dass man möglichst lange selbstbestimmt zu Hause sein kann, weil wir werden einfach Schwierigkeiten haben, Pflegeplätze zu haben. Also es gibt Szenarien, ich glaube, der von der Caritas oder von der Diakonie hat das erzählt auf einem Vortrag, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass es wieder so große Säle geben wird, wo mehrere, viele Betten drin sind und dann ja, wo einfach wenig Leute dann für viele Menschen zuständig sind. Aber Haushaltshilfe ist eben auch ein Thema, das gesamte Thema Wohnen. Gehen wir eins weiter. Sicherstellung der Betreuung von Pflege, das wird auch ein sehr großes Thema sein. Was braucht es da alles? Wie können wir das hinkriegen? Wie gibt es vielleicht auch digitale Lösungen, die wir einsetzen können? Auf der Pflegemesse im letzten Frühjahr, also vor einem Jahr ungefähr in Nürnberg, die haben da viele Sachen schon vorgestellt. Ich weiß nicht, wie weit das in eurem Berufsalltag schon Einzug gefunden hat. Aber bei uns ist das jetzt hier noch wenig vorhanden. Also da müssen wir neu denken und vielleicht auch so Konzepte wie die frühere Gemeindeschwester denken, die Vera, die es bei den Hausärzten gibt oder auch den neuen Beruf, der ein Studium voraussetzt, ist vielleicht auch eine Lösung. Da sind wir auch dran am Denken. Eins weiter, bitte. Digitalisierung wird einen großen Anteil haben, gerade auch auf dem Land, wo viele Angebote dann wahrscheinlich einkaufen, zum Beispiel über die Digitalisierung passieren kann. Da gibt es auch bei vielen eine Hürde, sehe ich aber, dass die jetzige Generation, die jetzt in meinem Alter ist, also die geburtenstarken Jahrgänge, dass die eigentlich schon noch ganz gut dabei sein könnten, das zu lernen, sodass sie dann gut gerüstet ins Alter reingehen. Also da glaube ich, gibt es einen Bedarf. Wieder eins weiter. Beratung. Es gibt schon viele Anlaufstellen, also zumindest bei uns im Landkreis. Die sind aber wenig koordiniert und haben zum Teil große Überschneidungen. Also da geht es wahrscheinlich eher darum, Doppelstrukturen zu vermeiden und zu gucken, was braucht es ganz konkret. Und dazu haben wir uns auch Gedanken gemacht. Erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Und der nächste Punkt, die Förderung von Ansiedlung von Jungfamilien, gerade im ländlichen Bereich, ist es schwierig. Also da haben wir aber auch uns schon Gedanken gemacht und und erste Initiativen gestartet. Auch dazu will ich noch mal was sagen, weil letztendlich, wenn es nur noch Alte gibt, dann wird es einfach auch schwierig. Wir müssen gucken, dass wir es irgendwie familienfreundlich machen und eben entsprechend auch junge Leute hier haben. Dann gehen wir weiter. Und nochmal eins weiter. Und wir kommen zu dem Punkt, was nun? Wir haben, also nachdem ich mich mit diesen Zahlen auseinandergesetzt habe, war die Frage, war für mich klar, wir müssen irgendwie noch mal anders denken. Und was ist jetzt was können wir tun? Und es war klar, es reicht nicht aus, wenn wir nur in Anführungsstrichen an den persönlichen und Einzelschicksalen arbeiten oder so punktuell arbeiten, sondern wir müssen noch mal gucken, wie können wir Strukturen bauen? Für mich ist da immer der Nehemia so ein großes Vorbild. Der hat ja genau hingeschaut, dann hat er einen Plan gemacht. Er hat auch ein Stück weit eine Befugnis bekommen, also er hat ein Schreiben bekommen, ein Empfehlungsschreiben und hat auch entsprechend dann auch Dinge ihn anstoßen können und hat dann eigentlich nicht einzelne Dinge gebaut, sondern er hat was organisiert und strukturiert und damals eben die Stadtmauer mit den Leuten zusammengebaut. Er hat die so einzelne Gruppen auch eingeteilt, also eher an der Struktur gearbeitet, als konkrete Häuser zu bauen, in denen man wohnen kann, zum Beispiel. Das kam dann erst später. Und das war jetzt auch so ein Stück weit mein Weg. Wir können mal eins weitergehen. Was wir jetzt hier gemacht haben, war zuerst mal zu überlegen, wo wollen wir denn hin? Also vom reinen Helfen so zum Strukturdenken ist jetzt hier die Überschrift. Wenn du mal eins weiterklickst, dann haben wir hier das, was wir so definiert haben in diesem Kernteam, von dem ich vorhin gesprochen habe. Was wollen wir denn? Und wir haben gesagt, selbstbestimmtes Leben im Alter. Das ist möglichst lange, das zu gewährleisten und hinzukriegen. Das ist eigentlich das Ziel. Und unsere Vision oder das, was wir als Bild von der Zukunft so vor Augen gehabt haben oder immer noch haben, ist, dass die verschiedenen Akteure, die daran beteiligt sind, dass die übergreifend zusammenarbeiten. Und aber auch koordiniert zusammenarbeiten. Nicht jeder für sich alleine, sondern dass das wirklich ineinander greift. Und dass dadurch Synergien genutzt werden und die Projekte, die es braucht, dass die natürlich dann initiiert und koordiniert werden. Klare Zuständigkeiten und Ansprechpartner, keine Doppelstrukturen ist so ein Ziel. Und dann das große Thema Finanzen. Wie kriegen wir die notwendigen Finanzen hin? Also unsere Vision war, dass eben die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind. Das ist so unser Zielbild. Da wollen wir hin oder dem möglichst nahe kommen. Mal noch ein zweiter. Und das ist jetzt ein Bild von dem, was wir versuchen zu bauen. Ich bin jetzt hier vor allem in der kommunalen Allianz Franken 3, nennt sich das, tätig. Und also bestehen aus 9 Kommunen, die auf 3 Regierungsbezirke Bayerns, also wir sind Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken, aus denen kommen diese 9 Kommunen, die arbeiten über Landkreis- und Regierungsbezirksgrenzen hinweg sozusagen zusammen und wollen eben so eine integrierte ländliche Entwicklung. Das ist hier so ein Konzept, ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Bundesländern gibt, machen das in Bayern, gibt es das zumindest und das nennt sich dann so. Und wir haben uns überlegt, es geht auf der einen Seite um Orte und Menschen, die in den Orten leben. Und deswegen hier diese bisschen gekippte Landkarte. Und dort wohnen die Menschen. Und dann gibt es Leute, die vor Ort in den Orten und in den einzelnen Orten arbeiten. Das sind die grünen Männchen. Das soll ein Allianzmanagement-Team sein für dieses Gebiet. die Gesichter auch in den Orten sind und Ansprechpartner und Personen sind in den Orten. Dann gibt es Themen und Experten und es gibt Ressourcen und Partner. Einmal eins weiter, bitte. Und da haben wir jetzt diese drei Gruppen nochmal im Detail. Einmal das Allianzmanagement-Team, Ansprechpartner für die Menschen vor Ort. Und die sollen auch Projekte, die jetzt in den Orten stattfinden, initiieren, leiten und koordinieren. Das wird auch in Zukunft ab dem 1. März nicht mehr ehrenamtlich, sondern dann im Angestelltenverhältnis meine Aufgabe sein, dieses Team zu leiten von Menschen, die eben dann in den Orten arbeiten und Projekte steuern. Dann brauchen wir aber für bestimmte Themen immer auch Experten. Also zum Beispiel für das Thema Pflege werden wir mit der Diakonie zusammenarbeiten oder auch mit dem Gesundheitsamt oder mit der Caritas. Wir werden mit mobilen Pflegediensten für diese pflegerischen Themen zusammenarbeiten. Dann gibt es aber auch andere Themen wie zum Beispiel Digitalisierung. Es gibt bei uns auch Menschen, die so Schulungen anbieten, wo man hinkommen kann und mit seinem Handy und dann entsprechend Unterstützung bekommt. Oder auch Firmen, die jetzt zum Beispiel den Lieferdienst, den wir jetzt haben, das ist einfach so eine größere Kette, die sich da bereit erklärt hat. Also das sind aus meiner Sicht jetzt mal so diese Experten. Und dann gibt es noch die Partner, die jetzt hauptsächlich für die Ressourcen verantwortlich sind, für Finanzierung. Das sind zum Beispiel Förderstellen. Wir haben hier die Koordinationsstelle für selbstbestimmtes Leben im Alter. Das Staatsministerium hat Fördermittel, mit denen arbeiten wir bezüglich der Finanzen zusammen. Oder auch, wir haben extra eine UG, also ein kleines Unternehmen, gemeinnütziges Unternehmen gegründet, sowas Ähnliches wie eine Genossenschaft, um Spenden zu bekommen, die aus der Region jetzt kommen. Und auch um übergeordnete Projekte zu organisieren, die jetzt über die Allianz hinausgehen. Also das könnten auch solche Partner sein. Mal eins weiter. Genau, sind wir bei den Sachen, die wir schon angestoßen haben. Und da fangen wir an mit dem Thema Strukturen schaffen. Glaube ich zumindest, wenn du mal eins weiter klickst. Genau. Wir sind jetzt so weit, dass wir diese Struktur, die ich euch gerade so erzählt habe, dass wir Stellen haben, also Allianzmanagement, das wäre jetzt meine Stelle, und Quartiersmanager für die Orte haben wir auf Allianzebene angesiedelt und die werden jetzt gerade besetzt. Wir haben diese gemeinnützige UG und STILL gegründet und einen Arbeitskreis gegründet zur Klärung der Abgrenzung der Aufgabenbereiche. Also zum Beispiel Pflegelotsen, Quartiersmanager, Fachstelle für pflegende Angehörige, die haben Überschneidungen, was ihre Aufgabenbereiche anbetrifft. Auch die mobilen Pflegedienste machen ja auch zum Beispiel Beratung. Und das jetzt genauer abzugrenzen und zu klären, wer macht jetzt was, damit es eben nicht diese Doppelstrukturen gibt, das haben wir uns in diesem Arbeitskreis zur Aufgabe gemacht. Mal eins weiter. Dann haben wir uns beschäftigt mit dem Thema, wie können wir denn in der Bevölkerung auch ein Bewusstsein dafür schaffen? Wir haben mehrere Workshops in mehreren Orten gemacht zur Bedarfsermittlung. Also was braucht es hier für diesen Ort eigentlich? Und hier habe ich euch was reinkopiert. Da hatte ich mal einen Workshop gehalten bei einem Ü60-Treff von Christen, war so, dass das Thema war, ich gestalte meine Zukunft mit Herz und Verstand. Wer das möchte, diesen Workshop und auch dieses Arbeitsblatt dazu, kann es gerne haben. Ich habe es jetzt hier mal einfach so reinkopiert. Über solche Wege, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir immer mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und dann eben Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit zum Beispiel, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das haben wir angefangen. Eins weiter. Dann die Einkaufsgemeinschaft, die ich schon erwähnt habe, haben wir angefangen, den Lieferdienst in zwei Orten jetzt. Wir haben Überlegungen zu Dorfläden. Da gibt es auch so eine Kette, die man da möglicherweise in Anspruch nehmen kann. Wir haben eine Planung zur Zusammenarbeit mit einem Maschinenring für hauswirtschaftliche Leistungen. Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass wir nicht alles selber machen müssen, sondern da gibt es ja oft schon Strukturen. Maschinenring zum Beispiel, der der eben in Dörfern die Dorfhelferin schon sowieso etabliert hat. Und der kann jetzt in dem Fall hier bei uns, möchten die ihr Angebot erweitern auf hauswirtschaftliche Leistungen für Senioren. Dann braucht es natürlich noch ein paar Sachen, dass es mit der Pflegekasse abgerechnet werden kann und solche Dinge. Aber das sind dann die kleineren Hürden. Man muss erstmal die Idee haben. Ja, die Überlegung, die Schwelle für die Nutzung der Neomobile zu senken. Und ein wichtiger Punkt jetzt ist bei uns auf jeden Fall die Planungen einer strukturierten Nachbarschaftshilfe. Das ist jetzt für einen Ort erstmal angedacht, aber soll wahrscheinlich danach auf noch mehrere Orte ausgeweitet werden. Gehen wir eins weiter. Thema Wohnen. Wir haben uns mal eine Tiny House Siedlung oder das Konzept dazu angeschaut für so ein gemeinschaftliches Wohnen mit Senioren, auch Pflegebedürftige dabei und eben auch jungen Familien mit Gemeinschaftsbereich und solchen Dingen. Wahrscheinlich ist es ein bisschen schwierig hier umzusetzen, aber es war auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben in einem Ort haben wir eine betreute Alters-WG schon aufgebaut. Wir haben Initialberatungen für Umbauten, finden schon statt. Und das habe ich jetzt mal mit reingenommen. Wir haben einen mobilen Dorfbrotbackofen angeschafft in einem Ort, auch befördert, weil das Thema Wohnen auch das Beteiligen, also wie kann ich mich noch am öffentlichen Leben beteiligen, ist ein ganz wichtiger Punkt, den bei uns auf dem Land sitzen die oft dann einfach bei sich zu Hause und es ist keine Gemeinschaft mehr. Haben Gemeinden vielleicht auch noch mal eine Aufgabe oder eben so, wir haben jetzt mal gesagt, Brotbacken ist was ältere Menschen früher ja schon noch gemacht haben, wahrscheinlich auf dem Land. Und da haben wir jetzt das mal in Angriff genommen, über diese Schiene Gemeinschaft zu fördern. In einigen unserer Kommunen wurde Bauland extra ausgewiesen. Unterstützung von Zuzugwilligen habe ich vorhin schon mal erwähnt. Da war bei mir eine Anfrage, die habe ich an alle Bürgermeister weitergegeben und die haben sofort alle möglichen Objekte, die in Frage kommen, mal gelistet. Da muss ich jetzt mal wieder nachhaken, wie es weitergeht, aber dass man hier wirklich auch aktiv wird und guckt, wenn Interesse besteht, hierher zu ziehen und von jungen Leuten, wie man die unterstützen kann. Der nächste Punkt. Da haben wir schon, genau, Thema Gesundheit und Pflege. Wir haben vom Gesundheitsamt aus eine Pflegekonferenz vom Landratsamt aus gestartet. Wir haben in einem Ort ehrenamtliche Pflegelotsen als Pilotprojekt. Pflegelotsen auf Landkreisebene sind in der Vorbereitung. Da müssen dann die Förderanträge noch gestellt werden. Und was wir auch machen, also das ist jetzt hauptsächlich wieder auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mit einer Frau, die ein Hotel hier hat, in einem der Orte gesprochen. Und wir sind in Überlegungen, ein Pflegehotel daraus zu machen oder zumindest einen Teil des Hotels zu einem Pflegehotel zu machen, weil bei uns die Kurzzeitpflegeplätze so schwierig zu bekommen sind. Also sowohl bei Entlassung aus dem Krankenhaus als auch Verhinderungspflege, also wenn Angehörige mal in Urlaub wollen oder eben auch mal nicht können, dann muss ja irgendwie eine Kurzzeitpflege organisiert werden. Da sind bei uns die Plätze sehr schwierig zu bekommen. Und da könnte ein Pflegehotel eine Lösung sein. Da sind wir jetzt dran, dann ein Konzept zu entwickeln. Das nächste. Ja, und dann sind wir schon auf der fast letzten Folie. Warum glaube ich, dass das ein Thema ist, auch für uns im christlichen Gesundheitswesen? Also einmal finde ich, die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen kennen die schon bestehenden Schwierigkeiten. Die kommen oft in der Bevölkerung und auch in den Kommunen noch gar nicht so an. In den christlichen Gemeinden habe ich auch bisher so die Erfahrung gemacht, dass das auch noch nicht so auf dem Schirm ist. Schon, dass die Leute in der eigenen Gemeinde älter werden, aber was das so grundsätzlich auch für die Gesellschaft bedeutet, da habe ich so den Eindruck, das passiert noch nicht so. Und die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen verstehen eben auch, was das bedeutet für die Pflege, wenn wir jetzt einfach immer älter werden, wenn die Leute aus der Pflege in Rente gehen, die dort tätig sind und dann irgendwann selber alle in Pflege kommen, dann wissen wir, was das bedeutet und was da für Probleme auf uns zukommen. Und für viele der Themen, die natürlich wichtig sind, sind wir halt vom Fach. Die Kommunen, die erkennen jetzt mehr und mehr die Bedeutung des demografischen Wandels. Das kriegen die eigentlich hauptsächlich dann dadurch mit, bei uns zumindest sagen sie es so, Wenn es Fördermittel vom Staat gibt, dann heißt das, das Thema wird jetzt dringend. Und dann werden die Kommunen dazu aufgefordert, sich darum zu kümmern. Also deswegen sind die jetzt da mal schon langsam mehr dabei. Und was die Kommunen haben oder die Allianzen, dass sie Zugang zu finanziellen Mitteln haben, zu Fördermitteln. Die reichen oft nicht. Da müssen wir dann noch mal extra Lösungen finden. Haben wir zum Beispiel, was das Quartiersmanagement anbetrifft, haben wir dann über Spenden nachgedacht. Das ist dann noch mal ein eigenes Thema. Aber was die Kommunen auch können, ist eben regionale Strukturen schaffen, Arbeitsstellen schaffen, so wie zum Beispiel jetzt für uns hier das Allianzmanagement und auch die Quartiersmanager. Die Gemeinden wiederum haben aus meiner Sicht eben einen wichtigen Beitrag, weil sie den geistlichen Fokus auf diese Themen haben, insbesondere auf den Wert vom Menschen, also das christliche Menschenbild. Da habe ich große Sorge, dass das immer mehr in den Hintergrund tritt, auch in Bezug auf das Alter und was das dann auch für Auswirkungen haben kann, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Und oft ist eben auch in Gemeinden noch ein ehrenamtliches Potenzial da, wobei das wahrscheinlich auch abnimmt, wenn jetzt die Altersstruktur da auch natürlich sich ändert. Und damit wären wir so ein bisschen am Ende meines Vortrags und ich habe ein paar Fragen mal überlegt, die vielleicht uns helfen könnten, in den Austausch zu kommen. Aber ihr müsst euch da natürlich nicht dran halten, sondern es sind nur Anregungen. Wo sehen wir strukturellen Bedarf? Also ich denke, es ist wichtig, dass wir Einzelmaßnahmen haben, aber es ist vor allem auch wichtig, auf einer etwas übergeordneten, eben strukturellen Ebene zu überlegen. Und wie können wir in unseren Gemeinden das Bewusstsein für die Thematik fördern? Und vielleicht, weil ich weiß ja auch, wir sind aus dem Gesundheitswesen oft eh schon überlastet. Ich glaube, wir müssen auch nicht alles selber machen, sondern wir können mal schauen, wer hat denn hier eine Gabe der Leitung, der was aufbauen kann, Dinge ins Rollen bringen kann, Projekte leiten und koordinieren kann, so ähnlich wie vielleicht Nehemia. Also solche Leute brauchen wir, glaube ich, an dieser Stelle, die was strukturieren können, koordinieren können, ins Rollen bringen können. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Susanne. Das ist exzellent und vor allen Dingen auch sehr praktisch, aus deinem eigenen Leben heraus und aus dem, was du vor Ort mit den Kommunen zusammen dabei bist aufzubauen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke.